Festivalradio auf Störfunk.
Freilichtradio. Mit Ralf Snorama am Mikrofon. Gast im Studio Johannes Ketzler von den Kreuzgangspielen in Feuchtwang. Ja, willkommen im Studio an Johannes Ketzler.
Ja, guten Tag. Freue mich, hier zu sein.
Also sozusagen aus einer der benachbarten Theaterfestspielstätten aus Feuchtwangen. Ein ganzes Stückchen eigentlich weg, wenn ich es mir genau überlege. Fast eine Stunde ist man unterwegs, glaube ich, bis nach Feuchtwangen. Sozusagen auch die kleinere, wenn man so will, Festspielstadt, weil der Platz für Zuseher, Zuschauer ist nicht so groß natürlich wie in Hall. Kein riesiger Marktplatz, sondern ein kleiner Hof eines, ich weiß nicht, war das ein ehemaliges Kloster?
Ja, das ist ein ehemaliges Kloster, genau, das war der Kreuzgang.
Ja, und da sind natürlich manchmal auch die Mittel ein bisschen beschränkter, nehme ich mal fast an. Aber erstmal zu Johannes Ketzler selbst. Seit wann sind Sie denn bei den Kreuzgangspielen in Feuchtwangen?
Na, ich habe 2008 dort inszeniert und dann war ein Intendantenwechsel und dann bin ich seit 2009 Intendant und habe jetzt noch ein Jahr Vertrag. Also insgesamt sind das dann 8, 9 Jahre.
Und davor?
Oh Gott, das ist ein weiter Weg, ganz schnell und kurz. Ich war Regieassistent am Residenztheater in München, habe dort auch inszeniert, hatte die Ehre, persönlicher Regieassistent von Ingmar Bergman zu werden, war das 4 Jahre im Theater und im Film, bin danach sehr jung als der jüngste Oberspielleiter der Republik geworden in Wilhelmshaven. Von da aus ging es dann weiter nach Münster, nach Tübingen, war sehr viel als Gastregisseur unterwegs, war dann wieder 5 Jahre fest in Gießen als Oberspielleiter, dann wieder frei, verschiedenste Theater, dann auch viel in Hamburg am Hans-Deutsch-Theater Kampnagel, wurde dann leitender Regisseur am größten Privattheater in Deutschland, dem Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg, und von dort ging es als Intendant nach Feuchtwangen.
Das ist jetzt vom Zeitraum her am längsten schon, nehme ich mal fast an, oder?
Eine feste Position, ja. Ne? Wir sind ja dann doch das fahrende Gewerbe und Feuchtwangen hat mich bisher am längsten gehalten.
Ah ja, dann kommt natürlich die nächste Frage drauf. Was ist es, was Sie an Feuchtwangen so hat heimisch werden lassen?
Na, Feuchtwangen, das war Liebe auf den ersten Blick. Als ich zum ersten Mal dorthin kam und den Kreuzgang sah, dachte ich, ist das ein magischer, ein wunderbarer, ein zauberhafter Ort. Hier möchte ich Theater machen. Und die ersten Proben dort waren für mich wirklich die reine Überraschung und Verzauberung. Ich inszenierte da einen Shakespeare, wie es euch gefällt. Und wie der Ort mir entgegenkam, das ist mit Worten schwer zu beschreiben. Und da dachte ich und wusste ich, hier muss ich länger bleiben. Man hat ja manchmal Orte, mit denen fühlt man sich sofort verbunden, als wäre man dort schon mal gewesen. Mhm. Und es gibt Orte, da denkt man, oh Gott, schnell wieder weg. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich dann in Feuchtwangen so viel Kraft investiert habe und dort auch gerne bin. Natürlich kommt mir die Stadt entgegen. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit den städtischen Institutionen, mit dem Bürgermeister, mit dem Staat Bayern. Wir haben dort verhältnismäßig wenig Probleme, was das Finanzielle anbelangt. Wir werden gut unterstützt und wir werden dort gewollt. Und es ist nicht unerfolgreich, um es mal bescheiden zu sagen. Wir sind immer noch im Aufwärtswind, trotz der vielen Jahre, die wir, also mein Team und ich, jetzt da sind. Und das ist von jedem Tag, von Tag zu Tag eine spannende und auch erfüllende Aufgabe.
Mhm. Wie hat denn Ihr Vorgänger, ich glaube, der Herr Trixner hieß.
Herr Trixner war der Vorvorgänger und dann war es Herr Reitmeier.
Wie hat er Ihnen denn sozusagen das Feld überlassen?
Auch Herr Reitmeier ist ein ganz wunderbarer Intendant. Der war in jener Zeit auch noch Intendant in Kaiserslautern, wechselte dann nach Innsbruck und wir haben uns gut verstanden. Er hat mich ja als Gastregisseur schon geholt gehabt und mit ihm haben wir, wie sagt man, einen ganz weichen Übergang gehabt, ohne jede Profilierungsgeschichte, ohne Spannungen. Das war ein ganz schöner und begeisternder Übergang.
Mhm. Jetzt ist es natürlich eine Kleinstadt, auch immer eine Stadt der kleinen Wege, würde ich mal fast sagen. Ja, so ist es wahrscheinlich auch das, was Ihnen sozusagen die Intendanz so schmackhaft macht?
Ja, das ist schon ein bisschen so. Da muss ich aber gestehen, ich komme ja vom Dorf. Ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen in der Nähe von Ulm. Es ist ja auch irgendwo ein bisschen mit Heimat verbunden. Und ich habe das Dörfliche sehr stark in mir, also das Rurale. Und ich glaube, man ist gut beraten, seine Wurzeln, die man hat, nicht zu verleugnen. Das muss mich natürlich auf der anderen Seite auch befähigen, in Hamburg zu inszenieren oder in Großstädten. Ich war ja auch viel in der Welt unterwegs. Aber diese Stadt kommt mir in ihrer Größe auch sehr entgegen. Es ist wirklich im schönen Sinn überschaubar.
Wie war das dann im Vergleich dazu, jetzt in größeren Städten am Theater zu sein? War das mit mehr Verwaltungsarbeit verbunden oder wie kann man sich das vorstellen?
Na, zuerst einmal ist ja wie Schwäbisch Hall auch die Kreuzgangspiele in Feuchtwangen sozusagen Bundesliga der Freilichttheater. Wir sind etwas kleiner als Schwäbisch Hall. Wir sind sozusagen die Kammerspiele der großen Freilichttheater. Und bei uns herrschen, wenn man so sagen will, Bundesliga-Bedingungen im Arbeiten. Wir arbeiten mit sehr profilierten Schauspielern, sehr profilierten Regisseuren, Leuten, die sich alle in der Großstadt schon profiliert haben, Leute, die sich in der Großstadt einen Namen gemacht haben. Insofern ist die Arbeit jetzt ziemlich ähnlich, was die Konfrontation mit den Mitarbeitern anbelangt oder die Mitarbeit mit den Mitarbeitern, wie das in großen Städten der Fall ist. Es sind viele Leute, die ich aus Hamburg kenne, mit denen ich in Hamburg schon gearbeitet habe, an großen Theatern, die sind jetzt im Boot der Kreuzgangspiele während des Sommers. Und Verwaltungsarbeit ist für einen Intendanten immer viel. Das nimmt sich nichts, ob man nur in Hamburg ist oder in München oder in Feuchtwangen oder in Honolulu. Also das ist überall gleich, glaube ich.
Wie würden Sie die Entwicklung in Feuchtwangen skizzieren? Ich meine, in Schwäbisch Hall ist man jetzt hier so ein bisschen auf dem Sprung in noch eine höhere Stufe, würde ich fast sagen, was die Zuschauerzahlen anbetrifft. Bei Ihnen, habe ich ja schon erwähnt, ist es ja ein bisschen begrenzt. Ne? Man kann sozusagen, man müsste, wenn das nächste jetzt käme in Feuchtwangen, würde es heißen, ja, wir brauchen eine neue Spielstätte, eine zusätzliche. Man geht ja schon mit dem Jugendtheaterstück woanders hin. Der Kreuzgang ist aber doch offenbar was ganz Wesentliches für die Menschen dort, dass da das Theater stattfindet seit nunmehr, ich glaube, 67 oder 66 Jahren.
67 Jahre.
Ja. Jahre. Ja. Und glauben Sie, dass da in Feuchtwangen, wenn jetzt die Zuschauerzahlen weiter steigen und sozusagen der Kreuzgang zuschauermäßig gesprengt würde, dann die Frage, brauchen wir was Neues, wo wollen wir es haben, was möchten wir haben, dass sie aufkommen könnte überhaupt?
Also zu den Zahlen. In Feuchtwangen haben wir zwischen 40.000 und 50.000 Zuschauern. Das ist eine Zahl, die ist über längere Jahre schon stabil. Mal ist es etwas mehr, mal weniger. Das hängt ja auch vom Wetter ganz einfach ab.
Aber man muss doch sagen, es gehen, glaube ich, 500
maximal. Ja, 511, genau. Ja. Und da ist natürlich irgendwann die Grenze. Wir haben in den letzten Jahren die Spielzeit verlängert um 2 Wochen. Das hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Und wir haben auch eine zweite Spielstätte. Das haben alle großen Freilichtbühnen in der Zwischenzeit. Und das ist an der Stadtmauer ein sehr romantischer Ort, dem Nixelgarten. Da spielen wir hauptsächlich für die Jugend, das heißt zuerst mal ein Jugendstück. Das ist in diesem Jahr Effi Briest, also eine dramatisierte Fassung von Effi Briest, dem großen Roman von Theodor Fontane. Und wir spielen dann immer noch ein Kleinkinderstück für die Allerkleinsten. Die kommen dann schon mit 3 Jahren bei uns an, so gerade im Windelalter entwachsen und schauen da schon Theater und sind ganz begeistert. Und die sind dann so bis 5, 6 in etwa. Und das lassen wir meistens machen in Kooperation mit einer Hamburger Theatergruppe, der Bühne Bumm. Die sind spezialisiert auf Kleinkindertheater. Ja. Und die spielen nur für die Allerkleinsten. Und das ist natürlich dann immer sehr, sehr schön. Und das ist die zweite Spielstätte. Da haben wir in der Zwischenzeit auch so um die 3000 Zuschauer. Tendenz steigend. Und da sind wir dabei, beziehungsweise ist die Stadt dabei, diese Spielstätte auszubauen. Es gibt jetzt erste Planungen. Also ich gehe davon aus, dass das eine richtig feste Spielstätte wird mit 150 Plätzen.
Mhm. Wo man dann auch künftig nicht nur Jugend- und Kindertheater macht, sondern auch was anderes?
Ja, das ist doch mein ganz großes Begehren. Natürlich. Was uns fehlt, wir haben gerade heute erst darüber geredet. Ja. Wir wollen ein großes drittes Stück machen, ein großes Kammerspiel. Mhm. Das können wir im Kreuzgang nicht machen, wenn man auch sagt, das sind die Kammerspiele der großen Freilichttheater, die Kreuzgangspiele. So müssen wir doch große Stücke machen. Also ein bisschen mal, in Anführungsstrichen, großes Kino, um 40.000, 50.000 Leute in den Kreuzgang zu locken. Und es wäre wunderbar, auch fürs künstlerische Profil, wenn wir noch ein Kammerstück machen könnten. Zum Beispiel King's Speech. Ne? Also ein wunderbares Stück, das könnte man da ganz toll machen. Oder mal ein Stück von Jasmina Reza. Oder auch mal eine ganz eigene Fassung von Antigone. Also da wäre viel denkbar. Das fehlt im Moment noch bei uns im Programm. Und das haben wir natürlich dann im Nixelgarten vor.
Aber es kam noch nicht von Ihrem Kollegen Peter Kahn die Meldung, oh, jetzt machen Sie auch an der Stadtmauer am Wehrgang etwas. Ihr kopiert uns, das kam jetzt noch nicht, oder?
Nein, also wer kopiert hier wen, würde ich mal sagen. Also die Kreuzgangspiele gibt es ja schon seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten. Dinkelsbühl war auch eine kleine Freilichtbühne, hat unter dem Intendanten Kahn mächtig aufgerüstet. Respekt, also vor dieser großen Leistung des Kollegen. Und natürlich sind da, sagen wir mal schon Abguckeffekte einfach dann unvermeidbar. Dinkelsbühl macht ein ganz eigenes Theater mit einer ganz eigenen Ausrichtung. Feuchtwangen macht ein anderes Theater. Wir sind klar freundliche Konkurrenz zueinander, aber ich glaube, wir decken beide sehr verschiedene Bedürfnisse des Publikums ab. So tun wir uns letzten Endes nichts, sondern wir befeuern das Theater im Sommer in der Region.
Soweit also erstmal zu Johannes Ketzler und zu den Kreuzgangspielen. Bevor wir zu uns diesem Jahr mal zuwenden, was dieses Jahr zu sehen gibt, hier sozusagen schon als kleiner musikalischer Hinweis die nächste Musik mit einer Gruppe, die aus ja, in München beheimatet ist und auch einem Stück, das ganz gut dahin passt, nämlich mit dem Titel Gorsbock Musik. Deutet es eigentlich schon ein bisschen aufs Oberbayerische dann hin.
Das klingt ja gut.
Und sozusagen die Auflösung, welches Stück es dann gehen wird, die gibt es dann nach der Musik. Thank you. Tja, der Hinweis ging hier in der Sendung Freilichtradio mit dieser Musik, Gorsbock-Musik von Quadro Nuevo, natürlich auf eine der Produktionen bei den Kreuzgangsspielen Feuchtwangen. Nochmal zur Ergänzung, wir haben heute natürlich einen Ehrengast eingeladen mit dem Intendanten der Kreuzgangsspiele zum 20-jährigen Jubiläum von Radio Störfunk, weil vor exakt 20 Jahren am heutigen Tag haben wir das erste Mal gesendet.
Was eine Ehre, hey.
Ja, sehen Sie mal. Ne? Und das erste Stück, auf das ich zu sprechen kommen wollte, ist natürlich logischerweise der Brandner Kaspar mit so einer Musik. Was anderes bleibt da ja auch gar nicht übrig, hätte ich gesagt. Der Brandner Kaspar, tja, war eigentlich was sie erstmal ins Schwitzen gebracht hat dieses Jahr, oder?
Ja, so kann man sagen, ne? Weil unser Hauptdarsteller leider krank wurde, der Arthur Brausen, ein sehr bekannter Film- und Fernsehschauspieler, der wurde 16 Tage vor der Premiere so krank, dass er nicht weiter probieren konnte. Uff, und da steht man zuerst mal da. Aber wir hatten großes Glück im Unglück. Der Schauspieler, der bisher eine kleinere Rolle, den Bürgermeister, gespielt hat, Achim Konrad, hat die große Rolle übernommen vom Brandner Kaspar. Er ist 49, also ein bisschen jung dafür, aber das hat sich bei den Proben sofort rausgestellt, das macht nichts. Er kann den alten Mann wunderbar spielen. Dann wurde die Rolle von Herrn Konrad auch nochmal umbesetzt. Das hat dann der Herr Storzer übernommen. Dessen Rolle hat dann nochmal der stellvertretende Intendant Ulrich Meyer-Horsch übernommen. Und so war das eine große Rochade. Wahnsinnig aufregend und spannend bis zum Schluss, aber Aufregung gehört zum Theater. Es war eine produktive, eine tolle Zeit. Die Premiere kam raus. Es war eine schöne Premiere, eine kraftvolle Premiere. Alle Bedenken haben sich in Luft aufgelöst. Wir waren sehr glücklich, das Publikum war begeistert, stand auf, Standing Ovations, wie man so schön sagt, schon nach ganz, ganz kurzer
Gibt
Zeit.
Gibt es selten bei Premieren, ne?
Och,
also eigentlich. Premieren sind immer sehr schwierig sonst vom Publikum
her. Ach doch, eigentlich nie. Also außerordentlich selten. Also bei Premieren ja. Habe ich sowas, um ehrlich zu sein, in 40 Jahren Theaterbeobachtung, die ich nur so habe, von der Theaterseite her, ja. Nie erlebt. Das war schon was ganz Besonderes, muss ich
ja,
sagen.
Ja, weil ich glaube, das haben wahrscheinlich das Publikum so empfunden, dass sich trotz jetzt dieses Ausfalls alle Schauspieler in dieser Produktion so ihre Spielfreude bewahrt haben, nicht? Also man könnte natürlich jetzt sagen, schlecht gelaunt an das Stück herangehen, so, das muss sich alles sozusagen umstellen, umdenken und das wird ja nie was. Aber man hat das Gefühl gehabt, also als wäre es nie anders geplant gewesen.
Ja, wobei, also dieses Gefühl, das wird ja nie was, das kenne ich ja. Schrecklich, ne? Alles lähmend und dann kann man also wirklich alles abschreiben. Wird schrecklich. Aber nein, das Gefühl war nur ganz kurz da. Also das war nur 5 Minuten da. Und dann hat Achim Konrad sowas von vorgelegt und so zugelangt und mit Kraft hineingegangen in die Figur. Und das ist ja dann auch ganz schwer zu beschreiben, wie sowas funktioniert, dass ein Schauspieler einen Kanal findet, hinein in eine ihm völlig fremde Figur. Gut, ein Konrad kann bayerisch, der kommt aus Regensburg, aber dass nun ein 49-jähriger Schauspieler, der sehr viel auch im experimentellen Theater zugang ist, er hat ja in Köln eine eigene Theatertruppe, hat allerdings auch in richtig großen Häusern schon gespielt, an der Burg, in Wien, am Volkstheater, er hat auch schon große Rollen ganz schnell übernommen, er hat natürlich auch eine Erfahrung im Theater, wie wir es machen, aber dass so ein Schauspieler, auch ein Mann mit so einer Ausstrahlung, dann plötzlich diesen Brandner Kaspar spielen kann, diesen Grandler vom Tegernsee, mit diesem ganzen Humor und der unglaublich archaischen Kraft. Das war ein Wunder. Aber er hat es plötzlich gehabt, sehr schnell gehabt. Und in diesem Gefühl konnten wir dann auch sehr produktiv und nach vorne schauend probieren.
Und es ist ja auch aufgefallen, man könnte jetzt zuerst sagen Widerpart, aber ist es ja eigentlich gar nicht. Tod sozusagen wird ja so richtig schön ein Verschworener mit ihm. Thomas Hupfer ist er ja, also ohne den würde es wahrscheinlich auch nicht so laufen.
Oder? Ja, der Thomas Hupfer ist ein super Schauspieler. Also was der anpackt, das ist einfach immer, in den letzten Jahren war das immer außergewöhnlich. Der spielt den Tod mit einer solchen Raffinesse, mit so einer Lust und die beiden, die geben sich ja nichts. Also die hier jetzt auch, wenn wir die Vorstellungen haben, die kämpfen miteinander, aber das macht ja Spaß, ne? Das ist ja richtig Sport. Und wenn der eine nach oben geht, geht der andere nach oben und die versuchen immer auch die Spannung zu halten und noch größere Spannung Spannung zu kommen. Die probieren auch jetzt während dem Spiel noch viel aus, wobei das natürlich immer im Rahmen der Figuren stattfindet. Und das zu gucken macht auch denen, die es schon mal gesehen haben, wirklich Spaß, es nochmal zu sehen.
Und dann hat man natürlich noch ganz barocke Figuren, hätte ich jetzt gesagt, im Himmel nämlich. Das war wahrscheinlich Absicht, sozusagen hier ein bisschen so den bayerischen barocken Himmel abzubilden, oder?
Na, das gibt ja das Stück schon vor. Es ist ja schwer, sich diesen Himmel anders vorzustellen als bayerisch. Also stellen wir uns einen baden-württembergischen Himmel vor oder einen württembergischen Himmel oder einen Haller Himmel.
Da gibt es schon mal keine Heiligen.
Ja, nee, eben. Na, und es ist doch schon ein bisschen mehr von Pflichterfüllung dann getragen, glaube ich, wenn es wirklich gut sein soll, so vom Lebensgefühl her. Da sind Bayern anders aufgestellt. Das ist halt sehr katholisch, sehr stark geprägt von der Gegenreform. Sehr spielerisch. Bayern sind ja sehr grantlig aufgestellt, sehr anarchisch, sehr widerborstig, aber auch sehr spielerisch. Ich habe lange in München gelebt, da habe ich die Bayern kennenlernen dürfen. Das ist ein vermaledeites, aber tolles Volk.
Und wie sind Sie auf die Idee gekommen, den St. Michael, müsste jetzt die Hallo sich eigentlich weil fast wieder angesprochen fühlen, in ein halbes Hermes-Kostüm zu stecken.
Ja, na ja, gut, wo kommt er denn mythologisch her, diese Engel? Ne? Also da müssen wir dann gucken, da kommen sie natürlich letzten Endes mythologisch her. Und ja, es ist natürlich auch geguckt, ne, auf barocken Gemälden, wie zeigen sich dort die Engel. Mhm. Und ja, da lag es nahe, ihn dann so auftreten zu lassen. Ah, sehr zur Freude des Publikums, muss ich sagen.
Gut, jetzt hatten Sie mit Arthur Braus geplant. Ich nehme an, er wird nicht mehr dazu stoßen im Verlauf der Spielzeit.
Nein, das kann er auch gar nicht, weil er hat ja jetzt nicht die Erbrolle zu Ende geprobt. Ja. Und das bleibt jetzt so, wie es ist, klar, natürlich. Nein, er wäre auch kräftemäßig leider dazu nicht mehr in der Lage.
Aha. Das ist natürlich schade, weil Sie hatten ja ursprüngliche Plan, so wie es ja vorsah, war ja zwei Personen, zwei alte Schauspieler, in Hauptrollen zu zeigen, wo es um das Alter geht und ja, Gebrechen vielleicht nicht unbedingt, aber um so einen Alterscharakter, würde man vielleicht fast sagen, ne, wo es vielleicht auch mal ins Extreme abdriftet. Also hier der zynische und grantlige Kaspar. Auf der anderen Seite bei Molière dann dieser ja, ständig sich krank fühlende, aber nie wirklich kranke, eingebildete Kranke. Und da hatten Sie ja Horst Janssen und beide sind ja um die 80.
Ja, richtig.
Horst Janssen 79
Arthur
Braus 80 Jahre alt.
Ja, auch noch 79.
War aber ein bisschen
79,
auch, war natürlich, ist natürlich auch ein bisschen ein Risiko dann. Ne?
Ja, natürlich.
Mit alten Kollegen
plant. Ja, richtig, richtig. Also wäre Arthur Braus nicht krank geworden, dann, also er ist jetzt nicht schwer krank, aber er hat eine schwere Erkältung gekriegt und das ist so ein Mensch in dem Alter, da kann das natürlich dann schon sehr schlauchen, wie wir hier so sagen. Da war es einfach nicht mehr möglich weiter zu probieren. Hätte er diese Erkältung nicht gekriegt, denke ich, hätte er es auch gut durchziehen können. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen Glückssache dann, ja. Und hat dann auch mit Mut zu tun, solche Leute zu fragen, ob sie noch kommen wollen. Und wir haben großes Glück mit Horst Janssen. Der ist gut drauf, der hat mit großer Kraft die Premiere gespielt. Bei der zweiten Vorstellung hat er noch mehr Kraft. Heute Abend ist die dritte Vorstellung. Ich erwarte Großes. Also der ist absolut top und toll. Sehr ins Ensemble eingebunden. Und natürlich schön, so einen alten Schauspieler mit so einer großen Erfahrung und einer solchen Historie dann noch auf der Bühne spielen zu sehen.
Tja, und bevor wir uns näher damit befassen, hier wieder ein Stück Musik. In diesem Fall habe ich etwas von Marais rausgesucht, ist ja auch so ein bisschen die Zeit.
Ja.
Vielleicht schon ein bisschen fortgeschritten von der Zeit, aber das Stück passt eigentlich sehr gut. Das heißt nämlich Allemande l'Asthmatique. Thank you. weil es so kurz war, gleich noch ein Stückchen hinterher. Auch von Marais mit anderen Interpreten in diesem Fall. Hille Perl unter anderem. Die Gigue La Chicane. So, nach diesen zwei kurzen Stücken von Marais, eigentlich hätten wir Lully spielen sollen, aber ich habe das Passende jetzt eigentlich nicht dazu gefunden. Den türkischen Marsch von Lully, das hätte
ja, hört man ja öfter. Also
ganz
ich fand
so
das
zum eingebildeten Kranken gepasst.
Nee, nicht wirklich.
Und wie gesagt, Horst Jansson da und das macht Meinhard Zanger jetzt von der Regie her.
Genau.
Und die Idee war eigentlich schon so an dem Original dran zu bleiben, so die aber natürlich auch ein bisschen drüber hinaus zu gehen, also dass man zwar, beziehungsweise original war natürlich die Idee, dass diese Ballett-Zwischenteile,
richtig,
wenn auch nicht jetzt mit der barocken Musik, sondern mit anderen Musikeinspielungen zu machen und das als ja als Traumsequenzen von dem eingebildeten Kranken, von Argon, wie er heißt, zu zeigen und auf der anderen Seite dann so eine Art Bühne auf der Bühne, wenn man so will. Ne?
Also mit so sieht es aus.
Der, ja. Der eigentlich, glaube ich, nie benutzt wird. Nein,
nee,
der
das bleibt ist zu. Ja spannend, was dahinter sich verbirgt. Ne? Der bleibt aber zu bis zum Ende der Spielzeit, dann machen wir ihn auf. ja, natürlich, das ist schön. Also finde ich vom Regiekonzept, dass man versucht, das ist ja doch ein sehr kleines Stück. Ne? Es war unheimlich kostbar und sehr komödiantisch zu spielen und dadurch gewinnt es auch an Größe. Und ganz toll in der Problematik des Hypochonders, da sind wir, obwohl das Stück vor fast 400 Jahren geschrieben wurde, sind wir keinen Schritt weiter. Ne? Also hypochondrisch, das ist ein Zug der Zeit, auf jeden Fall. Und das wird auch sehr schön sichtbar in der Inszenierung und dann wird es eben erweitert, dieser Rahmen durch die Interludien, wenn die Schauspieler dann pantomimisch gewisse Albtraumsequenzen spielen, die das Innere, die inneren Träume von dem eingebildeten Kranken, dem Argon, sichtbar machen. Dadurch kriegt es so einen kleinen Anstrich von Welttheater und das ist im Freilichttheater-Zusammenhang immer sehr schön. Wir müssen immer gucken, dass die Stücke in die Größe hinaufgeführt werden, damit sie auch gegen die Natur bestehen können. Man muss ja schon mal gegen diese vielen singenden Vögel irgendwie anarbeiten.
Vor allem gegen die Krähen.
Und die Krähen, ja, die sich aber ganz bewusst immer dann zu Wort melden, wenn es spannend wird. Also die sind, wie soll man sagen, sehr konfliktfähig und konfliktbereit und konfliktlustig. Und wenn es dann harmonischer wird, dann klappert der Storch, aber zwar gnadenlos. Also das war im letzten Jahr unglaublich schön. Jasmin Wagner, ehemals Blümchen, hat als Sally Bowles auf der Bühne gesagt, ich glaube, ich bin schwanger. Und just in dem Moment begann der Storch zu klappern und hat nicht mehr aufgehört.
Also, ich, das ist freilich Zufälle, ja. Ja. Also was mir aufgefallen ist, Horst Janssen ist jetzt nicht der eingebildete Kranke, wie man sich vielleicht Louis de Funès als eingebildeten Kranken vorstellen würde, nicht, wo es dann schier überschnappend und an Mimik, an Mimikkonfrontationen, würde ich jetzt fast mal sagen, wenn ich an Louis de Funès denke, auf einen zukommt, sondern er geht ihn schon ein bisschen unruhiger, so, mehr, so der verunsicherte Alte, der so von seinem Psychiater denkt, ihm geht's schlecht und zum einen die Leute braucht, die es ihm sagen, dass es ihm schlecht geht und zum anderen offenbar auch, aber auch die braucht, die sagen, dass es ihm nicht schlecht geht. Also immer so zwischen zwei Positionen hin und her gerissen. Und da spielt er den eingebildeten Kranken, fand ich jetzt so in der Inszenierung, ein bisschen, wie soll man sagen, passiver. Mhm. Und nicht so als der Bestimmende im Mittelpunkt, wie man meinetwegen in anderen Molière-Stücken, den Geizigen oder wen auch immer, sich eher vorstellen könnte. Also der ist hier mehr so eher die Person, die einem am Ende fast schon leid tut.
Ja,
aber dann doch den richtigen Weg für die Zuschauer doch den richtigen Weg zu beschreiten scheint.
Also Horst Janssen ist ein sehr minimalisierender Schauspieler, prinzipiell. Ne? Das ist seine große Tugend, sein großes Können. Deshalb hat er ja auch eine Riesenkarriere im Film und im Fernsehen gemacht. Das muss man können. Also die Energie auf den kleinsten Punkt zu bringen und da zu bestehen. Er hat es nicht nötig, dass er jetzt groß raus agiert aus sich. Und er hat es auch nicht nötig, Pointen zu spielen, die vielleicht Pointen wären. Das will er gar nicht. Also das hat er auch während den Proben immer wieder deutlich gemacht. Das interessiert ihn nicht. Was ihn interessiert, ist schon ein Psychogramm zu entwerfen eines hilflosen Menschen, der sich in seiner Hilflosigkeit in die Krankheit rettet. Und wenn er das glaubhaft für sich selber schafft, wird er natürlich zum Absauger von allen Energien, die im Raum sind. Also da wird er ja fast so eine Art Vampir. Das, glaube ich, ist auch das Regiekonzept, das dahinter steht. Und wir beobachten es bei den Aufführungen, dass das von den Leuten sehr stark auch so wahrgenommen wird, aber auch Diskussionen auslöst. Aber das soll ja Theater auch. Ne? Er ist sicher jetzt kein Molière-Mittelpunktspieler, wie er im Buche steht. Also Louis de Funès, da haben Sie völlig recht, er hat sicher komplett anders gespielt. Unter uns, ich hätte es auch gern gesehen. Ne?
Also der hätte wahrscheinlich also sehr energiegeladen gewesen. Aber so kann man sich das eine und das andere wünschen. Vielleicht gibt es ja später nochmal den Molière. Wobei ich jetzt gehört habe, seit langer Zeit mal wieder ein Molière-Stück.
Ja, Molière ist ein bisschen out. Ne? Also Molière hatte so eine Renaissance bei uns, vor allem auch durch die Arbeiten von Ariane Mnouchkine in Paris. Es gibt diesen wunderbaren Molière-Film. Man hatte auch mal längere Zeit sich wieder intensiv mit der Commedia dell'arte beschäftigt. Mhm. Eine tolle Spielform. Das war in den 80er Jahren in den Theatern auch etwas gepflegt, auch richtig mit Leuten, die das dann mit den Schauspielern trainiert haben und den Masken. Das ist nicht mehr so ganz in Mode, aber Moden kommen, Moden gehen und kommen wieder. Also ich kann mir vorstellen, dass Molière auch wieder mehr gespielt werden wird. Das sind einfach unglaublich grandiose Stücke und wir können uns in diesen Stücken spiegeln.
Die Haller können Sie ja beschädigen, Sie haben auch gerade Molière auf der Treppe.
Richtig, jetzt, das habe ich gelesen, gehört, die Kollegen waren hier.
Allerdings ganz, also auch dieses Spielerische, aber natürlich auch ganz anders im Schluss dann. Ne?
Ja, das ist natürlich ein schwerer Stoff.
Es bleibt das Moralisierende und in Schwäbisch Hall muss das natürlich dann der Pietismus sein, der mehr oder weniger dafür herhält hier.
Ja, ich kenne die Gegend schon hier, ja klar, natürlich. Verstehe ich.
Als Moralkeule, ne? Mhm. Ja, das hat Thomas Garitzky gemacht, den Sie ja sicherlich auch kennen, nehme ich mal an.
Ja, vom Namen her, also ich kenne ihn nicht persönlich.
Er hat natürlich hier im Globetheater vor allem auch Molière gemacht in den letzten Jahren und Shakespeare. Also mehr diese Komödienstücke von beiden Autoren. Und die waren jetzt eher so, hätte ich gesagt, ja, noch mehr als Louis de Funès, also schon zum Teil manchmal auch übertrieben. Mhm. Also wo es auf die Spitze getrieben wird, das Komödiantische. Also selbst da, also jetzt im Vergleich, wenn man das nebeneinander stellen würde, wenn das Thomas Garitzky zum Beispiel inszeniert hätte, da wäre zum Beispiel sowas, glaube ich, rausgekommen, was dann so mehr wuselig gewesen wäre.
Ja, also was ich unterm Strich ganz wichtig finde, ist, dass wir das auch tun. Und zwar, dass wir die Klassiker pflegen, das ist ein schreckliches Wort. Mhm. Aber das sind enorme Stoffe, also von Shakespeare, Sie haben es gerade genannt, von Molière, die haben Generationen von Menschen beeinflusst und auch im Denken nicht behindert, um es mal so rum zu formulieren, sondern im Gegenteil. Diese Autoren wiederzuentdecken, mit diesen Autoren auf Erlebnisreise zu gehen, nachzugucken, was uns Menschen wirklich tief drinnen bewegt, und zwar über die Jahrhunderte hinweg, das ist eine Aufgabe, der wir uns gerne stellen, und das ist auch eine Aufgabe, der sich die Freilichttheater vermehrt stellen und stellen wollen.
Jetzt haben Sie sozusagen die Hauptdarsteller, zwei verschiedene. Horst Janssen ist nur in diesem Stück zu sehen, Arthur Braus wäre auch nur in dem anderen Stück zu sehen gewesen, aber jetzt haben Sie natürlich ein jüngeres Ensemble noch dazu.
Ja, natürlich, also das muss ja auch sein.
Die müssen
also
sehr wandlungsfähig sein. Mhm. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Achim Conrad anschaue.
Genau, der jetzt den Brandner spielt.
Dr. Pürgon hier, dort den Brandner Kasper hier, den Dr. Pürgon spielen muss. Oder halt eben den Thomas Hupfer, da den Bornelkramer und dort im Kindertheaterstück, dazu würde ich jetzt als nächstes sozusagen fortschreiten, den Vater von Michel. Michel in der Suppenschüssel ist das Kindertheaterstück für, oder Familienstück, kann man ja eher sagen. Auch wenn man dann so ins Publikum schaut, sitzen doch sehr viele Eltern auch mit drin und amüsieren sich dabei. Für Kinder ab 5 Jahren. Das andere haben sie ja gesagt, ist ab 3. Also da ist es schon nochmal eine Abstufung. So wie wir es jetzt zum Beispiel beim Freilichtspielen Schwöbischall nicht haben.
Also
hier gibt es ja auch Jugendtheaterstücke, die ein bisschen vor den eigentlichen Freilichtsachen stattfinden, mit Jugendensembles, mit eigenen, und dann halt ein Familienstück. Hier ist es das Sams, bei Ihnen ist es der Michel. Wenn man so nach Kindertheaterstücken schaut als Intendant, ist man da nicht ein bisschen eingeschränkt mittlerweile?
Ja, leider. Vor allem
solche,
ist man eingeschränkt.
Die funktionieren, wo man weiß, da kommt dann auch Publikum.
Wir haben vor 3 Jahren Rennschwein Rudi Rüssel gemacht, eine Dramatisierung des wunderbaren Kinderromans von Uwe Timm. Das war eine ganz tolle Inszenierung. Sehr gelobt und vom Publikum auch heiß angenommen. Aber es hat nicht wirklich viele Menschen zu uns ins Theater gelockt. Die Schulen buchen, und wir sind auf die Schulen angewiesen beim Kindertheater, die Schulen buchen das, was dann doch im Kanon ist. Und dazu gehört Michel auf jeden Fall. Wir haben im letzten Jahr einen Versuch gemacht mit einer sehr eigenwilligen Deutung von Heidi, die Kindertheater-Bretter des Kreuzgangs zu erobern. Auch das ist uns nur halb geglückt. Also künstlerisch ja, nur das Publikum kommt da nicht. Also das meine ich mit Glücken. Sehr, sehr schade, dass die Lehrer da auch immer nur auf absolut Nummer sicher gehen. Und das ist klar, dass man den Kindern auch die großen Kindertheaterklassiker zeigen will. Da gibt es ja noch ein paar, ne? Hotzenplotz, Sams und so weiter. Aber viele Stücke sind das nicht. Wenn es 10 sind, sind es schon viel. Und ich fände es ganz toll, wenn man da einen Weg finden würde mit den Lehrern, dass man in einem Jahr ein bekanntes Stück macht, in anderem Jahr ein etwas unbekannteres. Wir sind sehr darauf angewiesen, dass diese Stücke bei uns ankommen, denn zu uns kommen so circa 16.000 bis 20.000 Kinder. Das ist sehr viel. Also Besucher des Kindertheaters, ja, sagen wir so. Ne? Das ist auch Familien.
Also wir haben die da gleich dazu. Große Bühne, es wäre so, als wenn man in Hall auf der großen Treppe Kindertheaterstücke machen will, wenn man so will.
Ja, richtig, ja. Ja.
Die sind auch immer relativ gut besucht. Ne?
Also ja, sie sind so gut besucht. Ja, ja, also wir tun
so 350.
350 400. Kinder, ja, heute hatten wir 400 drin, heute Morgen. Ja. Kann aber auch mal sein, dass nur 150 drin sind. Aus dem Schnitt sind etwa 300. Wir haben so eine Auslastung im Kindertheater von etwa 70%. Im Nixelgarten allerdings, das sind 110%.
Zu dem Jugendtheater und zum Kleinkinderstück. Kommen wir noch, die laufen ja meines Wissens auch noch gar nicht.
Nein, da sind wir ganz gespannt. Die fangen erst
im Juli an.
Ja, die werden gerade noch geboren.
Ja, dann kann man gleich mal ein bisschen vielleicht was herauslocken aus ihnen. Ich habe noch ein Stück von Marais für Gambe und für Bass Gambe und Cembalo, den Marsch Tatar. Ja, so viel zum Tatarenmarsch von Mare Mare. Und jetzt noch bei den, wir sind hier nach wie vor im Freilichtradio zum Jubiläum von Radio Störfunk, zum 20-jährigen. Gast im Studio ist Johannes Ketzler, Intendant der Kreuzgangsspiele in Feuchtwang. Am Mikrofon ist Ralf Snoraber und wir sind jetzt sozusagen in der Endrunde unserer Sendung angekommen und es stehen zwei Stücke noch aus bei den Kreuzgangsspielen in Feuchtwang, über drei, über den Brandner Kaspar, über den eingebildeten Kranken und über Michel in der Suppenschüssel, haben wir kurz geredet. Zu Michel muss man eigentlich nicht viel sagen. Michel aus Löhneberger kennt eigentlich
kennt jeder und ist immer wieder spannend zu sehen. Na, also ist auch ganz interessant bei uns. Wir haben es ein bisschen rausgenommen aus der Zeit. Es kommt ABBA-Musik drin vor. Es sind die wilden 70er Jahre. Eine ziemlich verrückte Familie. Also da gibt es viel zu beobachten, viel zu sehen. Und das macht einen großen Spaß.
Nicht nur den Schauspielern. Es ist gerade ein Stück von ABBA, das mich besonders verfolgt in letzter Zeit. Und das ist die Dancing Queen ausgerechnet. Ja, ja. Erst davor gehört mit der SWR Big Band. Und dann komme ich nach Feuchtwangen. Und was höre ich? Die Dancing Queen schon wieder.
Es liegt in der Luft.
Die kommt nicht vor mit Sicherheit im Effi Briest. Das ist nämlich das Jugendtheaterstück der Kreuzgangsspiele nach Theodor Fontanes Vorlage. Ich nehme an, stark bearbeitet, weil es ist eine Stunde insgesamt von der Dauer. Und das spielt jetzt an diesem romantischen Nixelgarten.
Ja, richtig, direkt an der Stadtmauer. Vor 7 Jahren von uns entdeckt und zur Bühne gemacht. Und in diesen Jahren hat sich eine richtige Tradition auch schon rausgebildet. Die Kreuzgangsspiele sind ohne den Nixelgarten schon gar nicht mehr denkbar. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, 3.000 bis 4.000 Zuschauer können wir dort schon locker erreichen. Und wir machen auf jeden Fall immer ein Jugendstück in enger Zusammenarbeit auch mit den Schulen. Das heißt, die Schulen kriegen von uns Materialien vorher und dann kommen die Schulen mit den Schülern. Anschließend wird mit den Schülern auch noch über das Stück gesprochen. Schauspieler gehen dann auch nochmal in die Klassen, wenn es sein muss oder gewünscht wird. Das ist ein Theater auf Augenhöhe mit den Jugendlichen. Ganz wichtig für mich, das spielen auch sehr junge Schauspieler, diese Jugendstücke. Immer mal wieder auch Schauspielschüler aus der Hamburger Schauspielschule, in der ich zum Teil auch Dozent bin. Das habe ich also wirklich einen guten Blick drauf, welche Schüler da in der Lage sind, schon aufzutreten, welche noch nicht. Und das hat den großen Vorteil, dass die Jugendlichen sich direkt angesprochen fühlen, keine Berührungsängste kriegen. Und da kommst du zu sehr interessanten und auch tiefen Begegnungen zwischen diesen jungen Schauspielern und den Jugendlichen. Und was da zutage kommt an Weltverständnis jetzt auch bei den Jugendlichen, die dazugucken, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Also das ganze große Feld der fiktionalen Realität ist etwas, was in den Jugendlichen heutzutage eine ganz massive Rolle spielt. Bis dahin, dass Fiktionalität und Realität nicht mehr auseinandergehalten werden kann. Dass Jugendliche nicht kapieren, dass das jetzt Schauspieler sind. Sie denken, das sind Leute, die beschreiben genau ihre Probleme, die sie im Leben haben, auf der Bühne. Wir hatten mal das Stück No Way Today. Zwei junge Leute, die Selbstmord, die beschließen, gemeinsam Selbstmord zu machen. Und dann fragten anschließend die Jugendlichen, ist das jetzt euer Problem? Habt ihr das erlebt? Müsst ihr uns das erzählen? Und da sagen die Schauspieler, nein, das nicht. Also wir sind fiktional. Also wir denken uns in einen Konflikt rein und stellen den dar, weil dieser Konflikt uns alle angeht. Da konnten die Jugendlichen nicht mit umgehen, beziehungsweise mussten wirklich was lernen. Und das hat sehr viel mit unserer Medienrealität zu tun, dass Fiktionalität auch Realität ist heutzutage in den Köpfen der Jugendlichen. Eine ganz gefährliche Entwicklung. Ich will jetzt nicht sagen, früher war alles besser, aber das damit überhaupt nicht. Aber da kommt was auf uns zu oder ist was im Gang, wo man sehr behutsam, aber sehr energisch auch gegensteuern muss. Und Theater als Ort der Begegnung schafft es, den Schülern klarzumachen, wie im Moment Realität bzw. fiktionale Realität erstellt wird. Das erleben sie im Fernsehen nicht. Da ist alles fiktional und deshalb auch plötzlich real. Und Theater als Forum zu begreifen, wo Fiktionalität durchschaubar gemacht wird, das finde ich ist ein ganz wichtiger Ansatz.
Zwei Fragen ergeben sich mir bei der ganzen Sache. Erstens Effi Briest in dem Zusammenhang und zweitens gab es auch schon mal Überlegungen in Feuchtwang ein eigenes Jugendensemble zusammenzustellen oder hat Feuchtwangen von der Größe her einfach nicht das Potenzial?
Also Jugendensemble heißt so ein Jugendclub, ne? Mit begeisterten Jugendlichen. Das wird in Feuchtwangen von einem sehr engagierten Lehrer, dem Herrn Käse, wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und da wollen wir auch nicht reingreifen. Das ist dessen Gebiet. Er ist jetzt von der Schule ist er jetzt weggegangen, ist berentet worden. Aber wie er weitermacht, das wissen wir nicht. Aber das Potenzial wäre selbstverständlich da. Man könnte da einen Jugendclub machen. Wir haben darüber auch schon nachgedacht. Das ist auch absolut im Gespräch. Wir kriegen, wenn es alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, auch einen Raum für Theaterpädagogik in diesem neuen Nixel-Areal. Mhm. Da können wir dann auch, aber eine gute Probenmöglichkeit auch für die Jugendlichen, da können wir sowas anbieten. Das kommt sicher. Wir haben auch schon Workshops gemacht mit Jugendlichen und die haben dann auch kleine Aufführungen gemacht. Sowas haben wir natürlich schon ausprobiert. Das ist ja ganz wichtig. Ich meine, die Jugendlichen von heute sind das Publikum von morgen. Da müssen wir immer dran denken, dass wir die ins Boot holen. Aber genauso wichtig ist es uns auch, Aufführungen zu machen das mit Leuten, die dann von außen kommen.
Und Effi Briest.
Effi Briest, ein wunderbarer Roman, in dem ich hoffe, sich die Jugendlichen auch spiegeln können. Ich meine, die große Sehnsucht von der Effi Briest, ein Leben zu leben, das selbstbestimmt ist. Ach Gott, das ist eine Sehnsucht, die haben wir alle. Und die Selbstbestimmtheit in Jugendlichen zu stärken oder die Lust zur Selbstbestimmtheit, das ist doch ganz, ganz wichtig. Und da tun wir alles, dass die jungen Leute sich in dieser Weise auch wahrnehmen können. Ähnliches war im letzten Jahr mit Werther, auch eine schöne Dramatisierung. Das machen wir dann auch so, dass es die Jugendlichen wirklich erreicht. Also da können wir kein museales Theater machen. Da können wir auch nicht unbedingt jetzt auf alte Theaterformen rekurrieren. Wie ich schon sagte, da versuchen wir die Jugendlichen wirklich eins zu eins abzuholen.
Vom 13. bis 24. Juli und zum anderen deuten wir jetzt bloß mal an, ab dem 29. Juni, also ab nächster Woche bis zum 10. Juli, das kleine Ich bin ich, ein Theaterstück für Kinder ab 3 Jahre. Das war es auch schon bei Freilicht Radio.
Ich bedanke mich fürs Kommen. Ups, das ging ja wieder mal ganz schnell. Ja,
ich bedanke mich fürs Kommen und habe bei Herrn Ketzler von den Kreuzgangsspielen Feuchtwangen. Am Mikrofon war Ralf Snoraba und zum Schluss gibt es noch einen kleinen Walzer, nämlich einen Rizinusölwalzer mit Hinweis auf den eingebildeten Kranken.
Vielen Dank für die Einladung. Bitte schön.